liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Laura, ich komme aus Erlangen, also ich bin auch in der Gemeinde Erlangen groß geworden und gehe immer noch dahin. Bin eigentlich seit 3 Jahren eher bei euch in der Nähe. Ich wohne in Bad Staffelstein, weil ich im Klinikum Lichtenfels arbeite als Ärztin in der Inneren und seit diesem Jahr ab nächsten Monat als Notärztin. Also ich bitte euch, in der Gegend Lichtenfels langsam und vorsichtig Auto zu fahren. Wer weiß, vielleicht muss ich euch sonst besser nicht. Genau. Und ich bin nicht oft zum Predigen eingeteilt. Ich mache das nur sehr selten, wenn ich mich irgendwie überreden lasse und euer Prediger hat mich für mich beten. Als Einstieg will ich euch eine Frage stellen. Was war euer letzter Fehlkauf? Ich glaube, ihr wisst, was ein Fehlkauf ist. Etwas, wovon man denkt, naja, das brauche ich jetzt, dann kaufe ich es mir und dann stelle ich fest, ich habe es nie gebraucht und das war eine ganz schlechte Idee.
Wenn ich schon was kaufe, dann gebraucht.
Okay, gut. Hat jemand von euch einen Fehlkauf getätigt in letzter Zeit, an den er sich noch erinnern kann?
Fehlkauf machen und die Frau.
Oh. Okay.
Ein überteuertes Handy.
Ein überteuertes Handy. Zum Beispiel. Vielleicht fallen euch noch mehr ein. Das Thema heute ist ein Thema, das, ja, es geht jetzt nicht direkt um die 10 Tage des Gebets, aber ich glaube, vielleicht passt es trotzdem auch, weil es geht ums Fehlermachen. Und ich stelle oft fest, dass wenn man so eine Gebetszeit hatte, die ihr jetzt auch hattet, wo man sich trifft und irgendwie ist man wieder so motiviert und man merkt irgendwie, es tut sich was und Gott erhört einen und man fühlt sich so getragen. Und oft danach kommen so Zeiten, wo das Ganze eher so umschlägt. Ins Gegenteil habe ich zumindest manchmal festgestellt, dass man oft sich danach denkt, okay, was soll das jetzt? Und man ist irgendwie auch mit Problemen konfrontiert oder auch mit seinen Fehlern und deswegen geht es heute ums Fehlermachen. Da ich jetzt keine Predigerin bin und keine Theologin, muss ich so predigen wie eine Ärztin. Und deswegen werden wir Fehler machen, betrachten wie eine Krankheit. Und in der Predigt geht es darum, was ist denn ein Fehler? Wie erkenne ich einen Fehler? Welche Symptome hat er? Was für Komplikationen können daraus entstehen? Und was ist die Therapie und die Prognose? So möchte ich an das Thema mit euch herangehen. Es ist ein Thema, in dem wir in der Bibel sehr viele Beispiele finden, was ich sehr schön finde. Wir finden unglaublich viele Beispiele von Menschen, die Fehler gemacht haben. Aber zunächst, was ist ein Fehler? Ich habe einmal nachgeschaut. Ich meine, wie würdet ihr einen Fehler definieren? Das kann gerne auch jemand laut sagen. Wie definiere ich, was ist ein Fehler?
Sünde.
Jetzt nicht im Geistlichen, sondern generell. Was ist ein Fehler?
Das,
was sich nicht gehört oder was sich anders gehört, zum Beispiel.
Wenn man feststellt, dass man etwas falsch
macht. Aber was bedeutet das, etwas falsch zu machen?
Gegen das Gesetz stoßen.
Zum Beispiel gegen ein Gesetz, jawohl. Ich habe mal nachgeschaut online, da steht, ein Fehler ist etwas, das vom Richtigen abweicht oder ein Irrtum. Oder etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Zum Beispiel eine fehlerhafte Ware im Laden ist ein, ja, fehlerhaft heißt, das ist nicht so, wie es sein sollte. Wir haben in der Bibel verschiedene Arten von Fehlern und ich möchte in der Predigt besonders 2 Leute anschauen, die 2 verschiedene Arten von Fehlern gemacht haben. Der eine ist David. Das würde ich als einen Fehltritt bezeichnen. Er hat eine Sache gemacht, die falsch war. David hat zum Beispiel Bathseba zu sich eingeladen, sie geschwängert und danach ihren Mann umgebracht. Klarer Fehltritt. Es ist eine Sache, die vielleicht einmalig passiert. Vielleicht machst du diesen Fehler auch öfters, aber es ist, sage ich mal, ein Ereignis. Und meistens ist einem auch bewusst, dass es ein Fehler war. Also entweder man weiß es schon vorher, oder zumindest nachher fällt es einem auf, dass es falsch war. Vielleicht kennen wir das auch in unserem Leben, dass wir Dinge tun und danach sagen, das war falsch. Und dann gibt es eine 2. Art von Fehler. Und da möchte ich Saulus, der dann später Paulus genannt wird, als Beispiel heranziehen. Der hat ja ziemlich aktiv die Christen verfolgt. Aber er war sich dessen am Anfang nicht bewusst, dass das ein Fehler war. Das war ein wie so eine Art Denkfehler oder ein Irrtum, dem er aufgesessen ist. Vielleicht gibt es das auch in unserem Leben, dass wir für Dinge kämpfen, von denen wir nicht wissen, dass es ein Irrtum ist oder dass wir Überzeugungen haben, die vielleicht fehlerhaft sind in irgendeiner Art und Weise. Und uns fällt genauso wie Saulus nicht auf, dass das so ist. Wir denken, nee, das ist das. Also Saulus war ja überzeugt davon, er tut das Richtige und er kämpft für Gott. Das Problem bei der ganzen Fehlergeschichte ist, dass die Bibel uns ja sagt, auch in Römer 3 steht ja, da gibt es keinen, der gerecht ist. Wir alle machen Fehler. Also die Krankheit des Fehlermachens ist unglaublich weit verbreitet, noch weiter als jeglicher Virus. Jeder von uns ist infiziert sozusagen. Jeder von uns macht Fehler. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns auch gerade in der Gemeinde damit beschäftigen, mit Fehler. Also in Unternehmen kommt es ja jetzt immer mehr auf, dass man sagt, man muss eine gute Fehlerkultur haben. Ich glaube, wir brauchen auch als Christen eine gute Fehlerkultur. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal die Frage stellen, wie entstehen Fehler? Bei einer Krankheit nennt man das Ätiologie, wenn ich herausfinde, woher kommt diese Krankheit? Und in der Bibel gibt es eben unglaublich viele Beispiele dafür. Und ich würde sagen, also man könnte fast sagen, es gibt Fehler, die entstehen aus Sünde, wie du auch gesagt hast. Wir sind selbstsüchtig, wir sind stolz, wir sind wütend oder wie auch immer. Wir sind sündige Menschen und deswegen aus einer Sünde heraus entsteht ein Fehler. Eine Tat, die wir tun, die nicht gut ist. Und dann gibt es andere Situationen, da machen wir Fehler aus Unwissenheit. Oder aus Versehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade meinen Führerschein gemacht habe und noch nicht so gut Auto fahren kann und dann verursache ich einen Auffahrunfall, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler ist, der ist aus Sünde entstanden, sondern es ist einfach ein Fehler aus Versehen oder aus Unwissenheit oder auch aus Schwäche oder aus einer Not heraus. Es gibt ja auch, wenn man so in die Welt guckt, viel oft so, dass ich sage mal, wie auf der Arbeit, wenn mein Oberarzt mich für etwas übermäßig schimpft oder sogar anschreit, dann gehe ich persönlich schon davon aus, ach, der hat vorher selber vom Chef einen Rüffel abgekriegt. Also das ist so, dass wir Fehler machen aus Schwäche, aus einer Not heraus, weil wir jetzt gerade selber, jemand hat uns etwas angetan und aus dieser seelischen Not heraus, die wir dann empfinden, können wir gar nicht anders als jemand anderem auch irgendwie das rauszulassen. Martin Luther King hat sich damit sehr beschäftigt, der ja in Südafrika auch genau unter so einem System gelitten hat. Der hat auch den Spruch geprägt, keiner ist frei, bevor wir alle frei sind. Also das Problem ist halt, wir leben in einer sündigen Welt, andere fügen uns Schmerzen zu und aus dieser Not heraus fügen wir manchmal anderen Schmerzen zu. Also es gibt Fehler, die entstehen aus Schwäche, aus Not heraus und es gibt Fehler, die entstehen aus einer Sünde heraus. Aber für beide Fehler brauchen wir Gott. Und beide Fehler können Narben hinterlassen und bei beiden Fehlern kämpfe ich mit Schuldgefühlen und mit beiden Arten von Fehlern komme ich jetzt zu Gott in die Notaufnahme und sage, okay, ich brauche Hilfe. In der Notaufnahme ist das Erste, was läuft, immer Diagnostik. Ich muss herausfinden, was ist das Problem. Und Gott hat so seine speziellen Wege, mit uns herauszufinden, was das Problem ist. Und da möchte ich, ihr könnt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir lesen jetzt von diesen zwei Personen. Wir fangen mal an mit der ersten Person, mit David, und gehen in den 2. Samuel, Kapitel 12. 2. Samuel, Kapitel 12, da kommt Nathan zu David und erzählt ihm eine Art Gleichnis. In den ersten Versen erzählt er ihm eine Geschichte von einem armen Mann, der nur ein einziges Lamm hat und das ihm von einem reichen Mann dann weggenommen wird. Und in Vers 5 steht, da entbrannte der Zorn Davids heftig über den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan hat und weil er kein Mitleid hatte. Nathan aber sprach zu David: Du bist der Mann. Klare Worte. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn habe ich an deine Brust gelegt. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig ist, will ich dir darüber hinaus noch manches geben. Warum, wenn du doch alles bekommen hast, was ich dir irgendwie geben konnte, warum hast du das Wort des Herrn verachtet und getan, was ihm missfällt? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen und ihn selbst hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Hier kommt Gott und sagt David ganz klar: Das war falsch. Und er benutzt Nathan dazu in diesem Fall. Ihr könnt irgendwie einen Zettel oder einen Finger in dem Bibelteil lassen und wir gehen jetzt zur nächsten Person in Apostelgeschichte 9. Da geht es um Saulus. In Apostelgeschichte Kapitel 9 lese ich jetzt die Verse 3 bis 6. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und er hörte eine Stimme zu ihm sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Und er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Also das Erste, was passiert, wenn wir einem Fehler machen oder einem Irrtum aufgesessen sind, ist, dass jemand das diagnostizieren muss. Jemand muss das feststellen. Und dieser jemand ist Gott. Und Gott hat verschiedene Wege, uns das zu sagen. Bei David benutzt er einen anderen Menschen. Das kann auch bei uns so sein, dass Gott uns durch andere Menschen auf etwas hinweist. In einer anderen Geschichte, wo David eine Volkszählung veranstaltet, die Gott eigentlich nicht so wollte, spricht Gott zu David durch sein Gewissen. David hat einfach ein schlechtes Gewissen bekommen. Das kann bei uns auch passieren. Das ist auch ein Weg, wie Gott zu uns spricht und uns auf Fehler aufmerksam macht. Bei Joasch zum Beispiel im Alten Testament, dem jungen König, er hat seinen Fehler bemerkt, als sie die Bibel gelesen haben. Das kann bei uns auch so sein. Und bei Paulus oder Saulus ist es sogar eine direkte Begegnung, wo Gott live zu ihm spricht. Vielleicht passiert das bei jemandem von uns auch. Es ist eher seltener natürlich, aber das sind so Gottes Wege, uns auf unsere Fehler aufmerksam zu machen. Aber wir brauchen eine Intervention Gottes. Gott ist unser Radiologe, der das Röntgenbild anschaut und sagt, da ist es. Oder der uns aufs Herz hört und den Herzton hört. Gott ist hier unser Arzt, der uns diagnostiziert auf die verschiedenen Wege. Wenn jetzt ein Fehler festgestellt wurde, brauchen wir eine Therapie. Und die Therapie ist sehr klar in der Bibel. Was dann zu tun ist, was Gott tut, was wir tun. Und da finde ich, es gibt eigentlich drei einfache Schritte und die möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Dazu können wir auch wieder, ihr könnt auch Apostelgeschichte offen lassen, wieder in 2. Samuel zurückblättern. Wir springen so zwischen den zwei Kapiteln hin und her und schauen mal, was der erste Schritt war, den David da gegangen ist. In 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13, sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das ist der erste Schritt. Zuzugeben, dass das ein Fehler war. Es zu sehen. Das ist sozusagen der Kopfteil. Es fängt an im Kopf. Ich habe gesündigt. Und David hat das sehr ernst genommen. Er hat das nicht nur hingesagt, weil er hat ja danach Psalmen auch über diese Situation geschrieben und zum Beispiel in Psalm 32, Vers 5 lesen wir: Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach: Bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Und in Psalm 51, der auch so ein Psalm ist, so ein Psalm, wo David mit seiner Sünde kämpft, sagt er in Vers 4 bis 6, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn meine Freveltaten kenne ich wohl und immer steht meine Sünde mir vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was dir missfällt. Der erste Schritt fängt im Kopf an, uns einzugestehen, dass es ein Fehler war. Auch wenn es nicht aus Sünde heraus war, auch wenn es eine Schwäche war, auch wenn es ein Versehen war, egal was, das gilt für alle Fehler. Der erste Schritt ist immer, ich muss einsehen und es bekennen. Bekennen vor Gott und vielleicht vor der anderen Person, die ich vielleicht verletzt habe. Vielleicht ist es sogar ein Fehler, den ich öffentlich bekennen muss, vor mehreren Leuten oder vor der Gemeinde. Das hängt davon ab, um was es geht. Das ist der erste Schritt, der Kopf. Der zweite Schritt ist das Herz. Und den sehen wir auch bei David. Im Psalm 51 beschreibt er auch, wie er bereut. Also das ist, worum dieser ganze Psalm geht. Der zweite Schritt ist die Reue. Und Reue ist nicht nur, die Folgen tun mir leid, sondern wirklich meine Handlung tut mir leid. Ellen White beschreibt das in einem Kapitel von Schritte zu Jesus auch sehr schön, wie sie sagt, dem David ging es jetzt nicht nur darum, ich bereue meinen Fehler, sondern er hat wirklich bereut, dass er gegen Gottes Willen gehandelt hat. Das ist der zweite Schritt, das Herz, das wir bereuen. Und der dritte Schritt, den sehen wir auch bei eigentlich allen Menschen der Bibel in einer sehr unterschiedlichen Art und Weise. Der dritte Schritt ist dann die Handlung, eine Kursänderung. In der Bibel wird bereuen und Umkehr, Buße tun, da gibt es das griechische Wort Metanoia und ich habe mal nachgelesen, das ist so wie wenn man 180 Grad umdreht, dass man jetzt einfach seinen Weg ändert, dass man umkehrt. Es gibt in der Bibel zum Beispiel Jona, der hat sich zuerst geweigert, seinen Kurs umzukehren, der ist weiter in seine Richtung gegangen und Gott hat ihm dann wirklich tatkräftig helfen müssen, seinen Kurs umzukehren. Und danach ist er aber auch wieder irgendwie, also man weiß nicht, ne? Wir lesen ja auch, dass Jona eigentlich nicht so ganz zufrieden war, als er dann unter seinem Strauch saß. Also es gibt Leute, die haben sehr oft Kursänderungen hin und her. Dann gibt es Leute wie Saul im Alten Testament, der Vorgänger von David, wo in der Bibel beschrieben wird, als er einen Fehler gemacht hat, hat er diesen Fehler zwar nicht bereut, aber er wollte gerne vor anderen Leuten so tun, als wäre jetzt alles wieder in Ordnung. Das gibt es auch, dass wir so tun, als ob wir eine Umkehr erlebt hätten. Es gibt auch Leute wie König Ahab, die nichts ändern. Und dann gibt es Leute wie David und Saul. In 2. Samuel, das hatten wir zuletzt offen, in dem gleichen Kapitel, im Vers 25 steht, und er übergab ihn, also er hat einen Sohn bekommen, dann mit Bathseba, und diesen Sohn übergab er Nathan, dem Propheten, und um des Herrn willen nannte der ihn Jedidia. Also das ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass wir sehen, David hat hier eine Kursänderung vorgenommen. Er wollte aus seiner Sünde nicht mehr weiter handeln, sondern wollte jetzt wieder zu Gott umkehren. Und er hat extra auch diesen Sohn, den er dann mit Bathseba hatte, Gott übergeben. Und bei Saul in Apostelgeschichte lesen wir das noch viel deutlicher, wie diese Kursänderung stattfand. In Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 19 bis 20, steht, er wurde ja dann blind und er wurde dann zu diesem Mann geschickt. Und er blieb nun einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und verkündigte sofort in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Also mehr Kursänderung gibt es, glaube ich, nicht. Von Christenverfolgung zu Verkündigung. Also von Verfolger zu Prediger. Da sieht man ganz deutlich die Kursänderung. Diese drei Schritte, glaube ich, kanntet ihr eigentlich schon alle. Zuerst die Erkenntnis und das Eingestehen, dass man etwas falsch gemacht hat, dann die Reue und dann die Änderung seiner Handlungen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, dass wir uns denken, ich kenne das schon mein Leben lang und irgendwie klappt es trotzdem manchmal nicht. Irgendwie fehlt da noch was. Ich glaube, dass es noch zwei Zwischenschritte gibt, die uns unterstützen können. Und auch diese sehen wir zum Beispiel bei David und Saul. Oft ist, wenn wir erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben, das mit gewissen Emotionen verbunden. Ich weiß nicht, wie ihr euch dann fühlt. Ob ihr wütend seid auf euch selber, ob ihr traurig seid, weil zum Beispiel David hatte allen Grund, traurig zu sein. Ich meine, er hat ziemlich viel angerichtet. Er hat einen Menschen getötet, sein Kind ist danach gestorben. Es war schon ein ziemliches Schlamassel, in das er sich reinbegeben hat. Trauer kann tatsächlich hilfreich sein, wenn wir einfach auch mal wirklich traurig sind über die Fehler, die wir begangen haben und diesen Schmerz zulassen. Sei traurig über das, was du verloren hast oder über die Narben, die du jetzt davongetragen hast oder die du anderen zugefügt hast. Auch bei Patienten, die tatsächlich krank sind, kann Trauer auch helfen. Einfach mal, es gibt eine Phase, wo man einfach traurig sein muss. Das kann sein, dass wir diesen Zwischenschritt brauchen, zwischen Kopf und Herz zum Beispiel. Dass wenn wir erkennen, dass wir was falsch gemacht haben und bereuen, dass wir zusätzlich noch eine Zeit der Trauer brauchen. Auch bei David sehen wir das. In 2. Samuel steht, dass sich David in Sack und Asche gekleidet hat. Seine Untergebenen haben sich Sorgen um ihn gemacht. Er hat nichts mehr gegessen und getrunken. Und auch Saul hatte eine Zeit, wo er dann blind war und da saß und in sich gehen musste und bestimmt ganz viel in ihm drin los war, weil er hat festgestellt, dass alles, wofür er gekämpft hat, falsch war. Das kann sein, dass wir sowas auch brauchen. Das Wichtige hier ist, dass das kein Dauerzustand ist, weil Gott möchte nicht, dass wir in dieser Trauer bleiben. Gott möchte, dass wir dann weitermachen. Und wenn wir bereuen, auch als nächsten Schritt Gottes Vergebung annehmen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Zwischenschritt, weil oft gehen wir von der Reue direkt zur Handlung. Wir bereuen es und dann wollen wir es auch reparieren. Aber Gott ruft uns, diese Handlungsänderung, zu der Gott uns aufruft, ist nicht ein Gott verlangt von dir, so du hast dein Zimmer versaut, jetzt musst du dein Zimmer wieder aufräumen, sondern das ist anders. Gott hat uns vergeben. Er schenkt uns extra dazu das Gleichnis vom Schuldner. Ich glaube, ihr kennt das, wo ein Schuldiger zu Gott kommt, also zu der Person, die dann in dem Gleichnis Gott darstellt und von ihm seine Schuld vergeben bekommt. Und dafür lässt er aber den anderen, der ihm viel weniger schuldet, nicht aus dieser Schuld frei. Und manchmal sind wir auch selbst mit uns so. Gott hat uns vergeben, aber wir vergeben uns selbst nicht. Oder wir glauben nicht, dass Gott uns wirklich vergeben hat. Und das hilft uns eigentlich nur im Selbstmitleid und führt uns vielleicht auch zu Werksgerechtigkeit, weil diese Umkehr, diese Handlungsänderung, zu der Gott uns aufruft, ist nicht, um uns etwas zu verdienen und nicht, um den Fehler wieder gut zu machen. Der Fehler ist wieder gut gemacht. Und aus dieser Freiheit heraus möchte Gott, dass wir neu handeln. Ich habe mal in einer Predigt das Beispiel gehört, Vergebung ist eigentlich so, wie wir sind in dieser Schuld gefangen, wie in Handschellen und Gott gibt uns den Schlüssel in die Hand. Und wenn ich jetzt nicht glaube, dass Gott mir vergeben hat, dann stehe ich da mit Handschellen und mit Schlüssel in der Hand und bin immer noch nicht frei. Und versuche dann mit Handschellen in der Hand zwar meine Handlungen zu ändern, aber ich bin immer noch nicht frei. Gott möchte, dass wir, nachdem wir eine Schuld eingestehen und bereuen, den Schlüssel nehmen, die Handschellen aufmachen und wir wissen, wir sind frei und aus dieser Freiheit heraus, dass wir motiviert mit Gott zusammen eine Änderung vornehmen in unserem Leben. Und ich glaube, das braucht auch viel Demut. Ich glaube, es braucht tatsächlich ganz viel Demut einzugestehen, dass ich nichts tun kann, um diese Vergebung zu verdienen und dass ich auch nichts tun muss, sondern dass alles, was jetzt folgt, mit Gott zusammen geschenkt ist. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, auch bei Krankheiten, die Komplikationen. Was kann schiefgehen? An jedem dieser Schritte können wir stolpern. Beim ersten Schritt, wo wir eigentlich unsere Schuld eingestehen sollten, können wir daran stolpern, dass wir vielleicht eher die Schuld bei den anderen sehen. Sehen wir zum Beispiel bei Adam und Eva. Meine Frau war schuld, die Schlange ist schuld, ist eine häufige Komplikation. Es gibt auch das Gegenteil, dass man immer bei sich die Schuld sieht und immer unter Schuldgefühlen leidet. Immer bin ich schuld, immer mache ich alles falsch und so weiter. Auch das ist nicht zielführend an sich. Wir müssen einen Fehler eingestehen und dann macht Gott mit uns weiter. Der zweite Fehler ist, dass ich vielleicht keine Reue fühle. Das kann passieren. Es gibt manchmal Dinge, da sagt uns unser Kopf, ich weiß, das ist falsch, aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle dabei aktuell keine Reue. Und ich finde es wunderschön, dass auch darüber der Geist der Weissagung im Buch Schritte zu Jesus schreibt, über genau diesen Zustand. Und dass Ellen White sagt, auch wenn du noch keine Reue fühlst, sobald du erkannt hast, dass du einen Fehler gemacht hast, kannst du genau das Gott sagen und kannst sagen, ich weiß, es ist falsch, ich fühle keine Reue, bitte schenk sie mir. Genau das möchte Gott für uns tun. Die dritte Komplikation ist, wie vorhin beschrieben, dass wir dazu neigen, dann von der Reue direkt in die Handlung überzugehen, aber aus der falschen Motivation, aus Werksgerechtigkeit heraus, ich möchte meinen Fehler jetzt selber reparieren. Und ich glaube, wenn unser Kind eine Vase auf den Boden schmeißt und dann sagt, so, jetzt möchte ich sie selber wieder reparieren, ich weiß nicht, was die Erfahrung der Eltern hier ist, das klappt meistens nicht so gut, wie wenn doch die Eltern dabei helfen. Und da möchte ich doch noch einen Vers auch lesen, den ich sehr eindrücklich finde, Jeremia 13, Vers 23. Da steht, kann ein Kuschit seine Hautfarbe ändern oder ein Panther die Flecken auf seinem Fell? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr Böses gewohnt seid. Wir können uns nicht ändern. Und deswegen ist mir auch dieser Zwischenschritt wichtig, vor der Handlung wirklich zu wissen, Gott hat mir vergeben. Ich mache diese Handlung jetzt nicht, um mir dabei was zu verdienen oder um mich zu ändern, weil ich kann mich nicht ändern. Wir sind wie Panther, wir haben unsere Flecken. Nur Gott kann uns ändern. Und dann gibt es noch eine Sache, die mir, über die ich im letzten Jahr auch viel nachgedacht habe. Das ist jetzt vielleicht so der Stimmungskiller, aber ihr wisst sicher alle, dass es auch in unserer Gemeinschaft oder generell in christlichen Gemeinden Menschen gibt, zu denen wir manchmal aufschauen und die uns im Glauben ein Vorbild sind. Und am Ende erfährt man sehr schlimme Dinge über sie. Auch in unserer Gemeinschaft gibt es Missbrauchsfälle. Auch nicht nur bei den Katholiken, sondern auch bei den Adventisten. Das gibt es überall zum Beispiel. Es gibt Menschen, wo man sich am Ende denkt, okay, wie kann es sein, dass diese Menschen so einen Fehler in ihrem Leben nicht erkannt haben und nicht irgendwie mit Gott angegangen sind oder bewältigt haben. Und die einzige Erklärung, die ich bisher so gefunden habe, ist, dass es oft tatsächlich so ist, dass unser Hirn aktiv wegschauen kann. Und unser Kopf ist sehr gut darin, Dinge unter den Teppich zu kehren. Und da müssen wir uns alle hinterfragen, kehre ich manchmal in meiner Zeit mit Gott Dinge unter den Teppich? Gibt es Dinge, die ich mit Gott nicht anspreche? Gibt es Dinge, die ich nicht mal im Gebet, im stillen Gebet, was niemand hört, mit Gott anspreche? Wenn wir wissen, wenn wir von etwas wegschauen, wenn wir von der Sünde wegschauen, dann wird sie wachsen. Zum Glück sind es wenige Fälle, aber trotzdem ist es wichtig, einfach Dinge, auf die Gott uns hinweist, nicht unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, manchmal will unser Gehirn von diesen Dingen wegschauen und teilt das wirklich, also es ist wirklich wie in einem anderen Zimmer im Gehirn, das ist der dunkle Keller, in den keiner reinschaut, weil unser Kopf uns da vor diesen Gefühlen schützen will. Weil wenn ich mich wirklich damit konfrontieren muss an so einer Stelle, dass ich wirklich ein so abgrundtief schlechter Mensch bin, dann kommen da sehr, sehr, sehr viele sehr schlimme Emotionen hoch. Aber Gott ruft uns trotzdem dazu auf, unsere Sünde einzugestehen, zumindest mal vor Gott. Und dann musst du vielleicht echt trauern und weinen und Schmerz empfinden. Aber Gott kann dir dabei helfen, Reue zu finden und Vergebung bei ihm zu finden und aus dieser neu gewonnenen Freiheit der Vergebung heraus, wo er dir die Handschellen aufmacht, wo er dir den Schlüssel gibt und du dir hoffentlich die Handschellen aufmachst, weil du an diese Vergebung glaubst und dir auch selber vergibst. Aus dieser Kraft heraus kannst du Umkehr finden. 180 Grad, Metanoia. Das ist jetzt unser Fehler, der von Gott so abgearbeitet wurde. Und wir sind jetzt befreit. Wir waren in der Notaufnahme. Gott hat mit uns diese notfallmäßigen Schritte eingeleitet, hat uns therapiert und jetzt können wir wieder nach Hause, oder? Ich erlebe das tatsächlich erstaunlich oft. Die Menschen kommen mit Atemnot, mit Herzrhythmusstörungen, mit allem Möglichen. Und in der Notaufnahme gehen wir die ersten Schritte, geben die Medikamente, dass die Symptome besser werden. Und dann sagen sie so, jetzt möchte ich nach Hause. Und du denkst dir, nein, in 2 Stunden geht's doch wieder los. Und ich glaube, genauso kennen wir es doch auch im Glauben. Wir haben mit Gott einen Fehler bekannt, abgearbeitet, haben gesagt, okay, ab jetzt schreie ich meinen Freund nie wieder an. Und ich gehe nach Hause und je nachdem, wie lange es bei euch dauert, es kommt wieder. Wir kennen es alle, glaube ich zumindest. Vielleicht nicht jeder Fehler, aber ich glaube, wir alle haben so unsere Fehler, die immer wieder kommen. Und das ist der Punkt, den wir manchmal unseren Patienten wirklich versuchen, irgendwie verstehen zu machen. Das war jetzt die Notfalltherapie. Die Langzeittherapie fängt jetzt erst an. Weil warum haben wir diesen Fehler gemacht? Ja, vielleicht war es nur ein Versehen, dann braucht es keine große Langzeittherapie. Vielleicht war es aus einer Schwäche oder einer Not heraus, vielleicht war es aus einer Sünde heraus. Bloß weil der Fehler vergeben ist, ist deine Sünde noch nicht weg. Also deine sündhaften Eigenschaften sind noch nicht weg. Bloß weil dein Fehler vergeben ist, ist deine Schwäche noch nicht behoben. Und bloß weil dein Fehler vergeben ist, ist deine Notsituation noch nicht verändert. Und wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, dann passiert das Gleiche gleich wieder. Anstatt zu sagen, okay, ich habe mich bei meinem Gegenüber entschuldigt und sage, ich werde dich nie wieder anschreien, muss ich sagen, okay, ich arbeite an der Ursache meiner Reizbarkeit, um mir anzugewöhnen, dich möglichst nicht wieder anzuschreien. Wir müssen uns für die Heilung entscheiden und nicht nur für die Symptomlinderung. Und wir müssen uns vielleicht mit manchen Dingen mehr beschäftigen und mit manchen weniger. Bei manchen Dingen, die dann als Ursache für unsere Fehler auftauchen, reicht vielleicht sogar, dass es mir bewusst wird. Bei manchen Dingen muss ich daran arbeiten, mit manchen Dingen muss ich mich beschäftigen. Ich muss vielleicht Bücher lesen, Kurse besuchen, Selbsthilfegruppen besuchen, zu einem Arzt gehen, zu einem Therapeuten gehen, zu einem Psychiater gehen. Es gehört sehr viel Demut dazu, Hilfe anzunehmen, aber die Bibel ruft uns oft dazu auf, demütig zu sein und Hilfe anzunehmen. Die Bibel sagt uns nie, dass wir Dinge alleine reparieren müssen, sondern Gott schickt uns oft ein Hilfsnetzwerk, um Dinge zu ändern. Und Gott möchte, dass wir uns für die richtige Heilung entscheiden und nicht nur für kurzfristige Nothilfen, dass immer wieder Gott als Notarzt in unser Leben kommt und uns das größte Leid dann nehmen darf, aber auf Dauer wollen wir doch nicht so viel ändern. Dabei kann es helfen, sich Leute zu suchen, die wie ein Kreis fungieren, der uns ein enger Kreis, das kann nicht eine ganze Gemeinde sein, das müssen weniger Leute sein, die uns ehrliches Feedback geben, die vor denen wir Rechenschaft ablegen müssen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören möchte oder mit anderen Angewohnheiten, hilft es mir, wenn ich das Leuten erzähle, die mich dann regelmäßig fragen, wie läuft es denn da so zur Zeit? Und ich brauche Gebet und Nähe. Und auch Jesus hat Gebet und Nähe gebraucht. Auch Jesus hat sich einen engen Kreis von 12 Leuten gesucht und dann einen noch engeren Kreis von 3 Leuten, von denen er auch gebeten hat, bitte wacht und betet jetzt mit mir. Dass diese Leute auch versagen und auch schwach sind, ist trotzdem natürlich völlig klar. Zum Abschluss möchte ich da noch eine kleine Warnung herausgeben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt während dieser Predigt mehr an eure eigenen Fehler gedacht habt oder mehr an die Fehler der anderen. Manchmal fallen einem die Fehler der anderen ja doch leichter auf. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden hier gibt, der sich während dieser Predigt doch dachte, ah, hoffentlich passt jetzt Schwester so und so auf. Also es ist halt manchmal so. Die Fehler der anderen sehen wir immer besser als unsere eigenen. Und manchmal fühlen wir uns auch sehr dazu berufen, andere darauf aufmerksam zu machen. In 1. Thessalonicher, ganz am Ende, in Kapitel 5, Vers 14, das ist der letzte Vers für heute, steht: Wir reden aber euch zu, liebe Brüder und Schwestern. Weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten. ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns schwer tun zu unterscheiden, wen müssen wir jetzt ermutigen und wen müssen wir ermahnen. Manchmal müssen wir, das ist die erste Warnung, eingestehen, dass wir ahnungslos sind, was im anderen losgeht. Ist es überhaupt ein Fehler oder nicht? Manchmal haben wir gar nicht die Autorität, das zu entscheiden. Und ich weiß sicher nicht, warum der andere so gehandelt hat. Ob es aus Boshaftigkeit, aus einer Sünde heraus war oder ob es aus einer Schwäche war oder Notsituation. Die zweite Warnung ist eine, die ich vor kurzem auch im Buch Bilder vom Reich Gottes gelesen habe. Ellen White warnt uns davor, wenn wir den anderen anklagen, dann nehme ich die Rolle des Anklägers an. Also wir müssen uns davor in Acht nehmen, die Rolle Satans einzunehmen, vor der uns in der Bibel gewarnt wird. Wenn ich meine Geschwister verklage, dann bin ich auf der Seite des Verklägers und das ist nicht Gottes Seite. Gott ist nicht unser Ankläger. Und keiner wird durch das Schlechtmachen verbessert. Wir müssen Leute inspirieren und nicht runterdrücken. Und die dritte Warnung ist, ich habe auch nicht die Rolle des Retters oder des Erlösers. Ich kann Menschen versuchen zu helfen und beizustehen, aber wenn er nicht möchte, dann habe ich nicht die Autorität, ihn zu seinem Glück zu zwingen. Was auf jeden Fall ein sicherer Weg ist, jemanden auf einen Fehler hinzuweisen, ist, wenn er dich verletzt hat. Also mich interessiert jetzt nicht unbedingt, wie du meine Frisur findest, aber mich interessiert, wenn ich dich verletzt habe. Das geht mich etwas an. Das dürfen wir jemand anderem auch sagen und dazu ruft uns die Bibel auch auf. Und wenn wir uns wirklich von Gott dazu berufen fühlen, doch jemand anderen auf etwas hinzuweisen, dann sollen wir uns als jemanden sehen, wie als Mose die Arme hochhalten musste im Gebet und auf beiden Seiten seine Brüder ihm die Arme hochgehalten haben. Das ist eine Rolle, die wir einnehmen sollten, dass wir andere mit Hoffnung inspirieren, eine gute Veränderung zu bewirken. Wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, dass wir mit Fehlern infiziert sind und dass die Rückfallgefahr bei 100% liegt. Aber das Schöne ist, in der Bibel hat mir mal jemand gesagt, dass im Hebräischen und in diesem Bibeldenken ist Zeit nicht ein Zeitstrahl wie bei uns, sondern Zeit ist wie ein Rhythmus von wiederkehrendem, ein Kreislauf. Jeder Abend und Morgen der neue Tag, Abend und Morgen der neue Tag. Und ich finde es schön, wenn es bei Gott auch so ist, dass Abend und Morgen ein neuer Tag, eine neue Chance, jeden Tag haben wir eine neue Chance mit Gott. Und da geht es ihm nicht um Perfektion, sondern um Progression, dass wir Abend und Morgen ein neuer Tag, wir werden weiter Fehler machen, aber wir werden hoffentlich einen Weg zu dem hingehen, der uns befreien kann, der uns reinigen kann, der uns mit jedem neuen Tag mit vielleicht Aufs und Abs dazwischen doch immer ein Stückchen mehr zu seinem Bild verwandeln kann. Und ist es nicht ein ganz besonderes Vorrecht, dass Jesus sagt, dass Gott bereit ist, 7x70 zu vergeben? Und ich glaube, wir brauchen das, weil wir wissen, dass Gott uns immer wieder vergeben muss und wir dürfen es immer wieder erleben. Es gibt ein Zitat, das ich sehr, sehr mag. Das heißt auf Englisch, "The road to wisdom, well, it's plain and easy to access, to err and err and err again, but less and less and less." Auf Deutsch heißt es, klingt nicht ganz so schön, der Weg hin zur Weisheit ist ganz einfach zu finden, Fehler zu machen, noch mehr Fehler zu machen, aber immer, immer seltener. Und warum wollen wir das Ganze überhaupt? Wir wollen es ja nur, um Gott gut zu repräsentieren. Dass wir nicht diese Assi-Christen sind, wo dann die Atheisten um uns herumschauen und sagen, so möchte ich nicht sein. Wir wollen Gott gut in der Welt widerspiegeln können. Und Gott möchte das für uns, dass wir immer wieder durch ihn diese Heilung erfahren, damit wir ein Leben in Fülle haben, damit wir nicht ständig trauernd über den letzten Fehler brüten müssen, damit wir nicht hoffnungslos sind, sondern damit wir wissen, dass Gott mit uns jeden Tag neu weitergeht und weitermacht. Und die Bibel ist voller Ex-Versager. Da sind Mörder und wir wissen gar nicht, was die nicht noch alles gemacht haben, was vielleicht gar nicht drinsteht. Und diese Ex-Versager durften Gott repräsentieren und in seinem Werk arbeiten und deswegen dürfen wir das auch. Und ich möchte uns einfach ermutigen, Gott nicht als unseren Richter oder Ankläger zu sehen, sondern als unseren Arzt, der mit uns diese Schritte gehen möchte, wenn wir einen Fehler gemacht haben, vom Kopf übers Herz zur Handlung, der uns von unseren Handschellen befreien möchte, der aber auch mit uns die Geduld hat, eine jahrelange Langzeittherapie zu machen, mit vielen Rückfällen, aber hoffentlich am Ende in Summe einem Weg zu ihm und hin dazu, dass wir mehr so werden wie er und ihm einfach näher sein dürfen. Das wünsche ich uns, dass wir mit Gott eine gute Arzt-Patienten-Beziehung erleben dürfen.